Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Hinweis: Startup Insider übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit börsenrelevanter und unternehmensbezogener Daten. Insider Daily. Morgen Update.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Montag, der 15. November. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Der Hülle der Löwen-Juror Georg Kofler feiert sein drittes Börsendebüt. Gorillas gliedert in Berlin seine Lieferlage aus. Spotify kauft den Hörbuchanbieter Findaway. Der isländische Tourismusverband macht sich über Facebooks Metaversum lustig. Und Universal Music lanciert ein musikalisches Experiment und stellt eine Band aus 4 Affen-NFTs vor. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Daniel Höpfner von B10. Ein sehr spannendes Gespräch geworden, muss ich sagen, denn wir haben über 3 sehr unterschiedliche Themen gesprochen. Wir haben einmal über den Wald gesprochen, dann haben wir über Musik gesprochen und dann haben wir über unser Lieblingsthema, nämlich die Kryptowelt, gesprochen. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Kurz noch der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr begrüßen wir Thomas Dieste. Er ist der Co-Founder und CCO bei Emberscript. Das ist ein sehr spannendes Unternehmen, ein holländisch-deutsches Unternehmen, das gerade einen holländisch-deutschen Investor gefunden hat und 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. Und das Unternehmen bietet einen KI-gestützten Transkriptions- und Untertitelservice. Ist sehr spannend. Natürlich geht es um die Videoindustrie, aber das Unternehmen hat sehr viel vor und man kann sich da auch vorstellen, dass da noch weitere Services kommen. Aber auf jeden Fall ein sehr spannendes Tool, mit dem man Unternehmen wie Netflix und so weiter überzeugen konnte. Also sehr, sehr cool und sehr innovativ auf jeden Fall. Und dann um 16 Uhr begrüßen wir Lea Frank. Sie ist Co-Founderin und CEO von Anybill. Und ihr kennt das selbst, das ist so ein Thema, das mich total nervt, euch wahrscheinlich auch. Jeder von uns tätigt im Schnitt pro Jahr 250 Einkäufe und bei jedem dieser Einkäufe bekommt ihr immer einen Kassenbon. Das sind insgesamt 20 Milliarden Transaktionen. Und wenn ihr dann mal überlegt, wie oft ihr sagt, ich brauche diesen Kassenbon nicht und der wurde trotzdem gedruckt, genau hier setzt Anybill an und möchte das verhindern und möchte den Kassenbon oder quasi den Transaktionsprozess dieses Kassenbons in eine digitale Welt überführen, in ein digitales Wallet. Also es gibt eigentlich keinen Grund, dass sowas noch auf Papier passiert, außer natürlich den Gesetzesvorgaben in Deutschland. Aber auch da kann man natürlich ansetzen. Es geht ja hinterher um Vernunft. Das Unternehmen hat gerade eine Seed-Runde abgeschlossen in Höhe von 1,9 Millionen Euro. Unter anderem eingestiegen ist der HTGF. Und ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Kann ich euch nur empfehlen, das dann eben um 16 Uhr. Mir wurde auf jeden Fall dabei warm ums Herz, denn wahrscheinlich wie ihr wünsche ich mir auf jeden Fall, dass dieses Thema bald gelöst wird. Jetzt genug der Vorrede. Wir gehen rein in die Nachrichten mit Anna Dressel. Danach dann Daniel Höpfner von B10. Und vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.
Startup Insider Daily. Nachrichten.
Drittes Börsendebüt für Löwenjuror Georg Kofler. Am vergangenen Freitag ist die Social Chain AG von Löwenjuror Georg Kofler in den Frankfurter Prime Standard der deutschen Börse aufgestiegen. Für den erfahrenen Medienmanager bereits der 3. Börsengang nach ProSieben und Premiere. Das Profil der Social Chain Group ist allerdings weniger eindeutig als das seiner bisherigen Unternehmen und betreibt zahlreiche unterschiedliche D2C-Marken. Die Erstnotierung im Prime Standard betrug 54 Euro, womit das Unternehmen mit 620 Millionen Euro bewertet wird. Dazu Aufsichtsratschef Georg Kofler, der zugleich auch größter Anteilseigner ist. Der Schritt zum Einhorn ist nicht mehr weit. Die Notierung im Prime Standard soll der Social Chain AG den Zugang zum internationalen Kapitalmarkt erleichtern.
No, we are showing very healthy growth in these sectors.
United Internet steigert Umsatz und Gewinn. Der Telekommunikationsanbieter United Internet hat seine Quartalszahlen veröffentlicht und eine positive Bilanz für die vergangenen 9 Monate gezogen. Sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis konnten gesteigert werden. Dabei stieg der Umsatz der Firmengruppe in den ersten 9 Monaten um 4,6% auf knapp 4,17 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,3% auf rund 955 Millionen Euro. Umsatztreiber bleibt nach wie vor die Unternehmenstochter 1&1, die rund 2,9 Milliarden Euro zum Umsatz beisteuerte. Gorillas gliedert seine Berliner Lieferlager aus. Seit Wochen legen streikende Fahrer den Lieferdienst immer wieder still. Nun will Gorillas die Mitarbeiter an eigenständige Franchise-Nehmer auslagern. Der Quick-Commerce-Anbieter reagiert auf die Auseinandersetzungen mit seinen Fahrern und kündigt an, seine Lieferlager an selbstständige Franchise-Nehmer abzugeben. Durch das neue Modell räumt Gorillas den Teams in den jeweiligen Warehouses mehr Eigenständigkeit, Gestaltungsspielraum und Flexibilität ein und stellt sicher, dass sie einen positiven Beitrag für ihre Kieze leisten können. So ein Unternehmenssprecher gegenüber dem Handelsblatt. Das neue Modell soll schon in der kommenden Woche umgesetzt werden, jedoch zunächst nur in Berlin, wo die Unruhen unter den Fahrern am höchsten sind. Neue Verträge für die Mitarbeiter werde es nicht geben. An deren Bezahlung, Urlaubsansprüchen, Ausstattung und Versicherung soll sich nichts ändern.
And I heard you got hacked.
Booking.com wurde 2016 von US-Geheimdienst gehackt. Um den niederländischen Hotelbuchungsdienstleister Booking.com bahnt sich möglicherweise ein Datenskandal an. Wie gerade bekannt wurde, wurde das Unternehmen angeblich Anfang 2016 im Auftrag eines US-Geheimdienstes gehackt, um an Daten zu Hotelreservierungen in Ländern wie Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten zu gelangen. Booking selbst hatte den Datendiebstahl, der über einen schlecht gesicherten Serverzugang erfolgt war, damals unmittelbar bemerkt, den Vorfall aber nicht gemeldet. Intern sei der Einbruch zwar als PIN-Leak bezeichnet worden, weil die PINs der Reservierungen entwendet worden seien. Wie Booking letzte Woche in einer Stellungnahme erklärte, sei die Angelegenheit vollumfänglich aufgearbeitet worden und man habe bestätigen können, dass auf keine sensiblen oder finanziellen Daten zugegriffen worden sei. Zugleich gestand man ein, dass eine Meldung des Angriffs wohl der klügere Schritt gewesen wäre. Spotify kauft Hörbuchanbieter Findaway. Der Audio-Streaming-Anbieter Spotify stärkt seine Position im Hörbuchsegment und übernimmt die Hörbuchplattform Findaway, eine Distributionsplattform für digitale Hörbuchinhalte. Das Unternehmen bietet Tools für Autoren, Verleger und Konsumenten. Laut Pressemeldung soll der Hörbuchkatalog von Findaway in den bestehenden Katalog von Spotify integriert werden. Spotify hat sich zum Ziel gesetzt, sowohl für Hörer als auch für Musikschaffende die Anlaufstelle für alles rund um Audio zu sein. Die Übernahme von Findaway wird die Präsenz von Spotify im Hörbuchbereich beschleunigen und uns helfen, dieses Ziel schneller zu erreichen. So Gustav Söderström, Chief Research and Development Officer bei Spotify. Für Spotify ist es nach den Podcast-Plattformen Anchor und Gimlet bereits die dritte Content-Akquisition. Laut den Prognosen von Spotify wird der Markt für Hörbücher in den nächsten 6 Jahren von 3,3 Milliarden auf 15 Milliarden US-Dollar wachsen.
Are you serious?
Island macht sich über das Metaversum lustig. Der isländische Tourismusverband hat mit einem Video auf die letzte Präsentation des Facebook-Chefs Mark Zuckerberg reagiert und nimmt dessen Ankündigungen für das sogenannte Metaverse auf die Schippe. Heute will ich über einen revolutionären Ansatz sprechen, um unsere Welt zu verbinden, ohne dabei super eigenartig zu sein, so der Hauptdarsteller des Videos, der fiktionale Chief Visionary Officer Zach Mosbergson. Dann beginnt er, das fiktive Metaverse und das reale Island miteinander zu vergleichen. Das Icelandverse habe im Gegensatz zum Metaverse eine verbesserte echte Realität ohne dumm aussehende Headsets zu bieten. Es gäbe Wasser, das wirklich nass sei, echte Menschen, mit denen man sprechen könne, vulkanische Steine, die man liebkosen könne und mehr. Nur das Moos solle man besser nicht angreifen, es sei sehr fragil. Sexism Report verteilt schlechte Noten an soziale Netzwerke. Die Frauenrechtsorganisation Ultraviolet hat eine Studie zum Thema Misogynie auf Social Media veröffentlicht und kommt zu dem Ergebnis, dass fast alle Plattformen keine sichere Umgebung für diverse Gruppen wie Women of Color oder Mitglieder der LGBTQ+-Community darstellen. Dabei identifizierten sie schwerwiegende Probleme wie Revenge Porn, Frauenhass, Hate Speech gegenüber Transmenschen, Bodyshaming und sexuelle Belästigung. Die Studienmacher haben ihre Ergebnisse für die verschiedenen Social-Plattformen nach dem US-amerikanischen Notensystem vergeben. Dabei erhalten lediglich Reddit und Twitter C bzw. C-, was in etwa der deutschen Bewertung befriedigend entspricht. Die Video-App TikTok, die Videoseite YouTube sowie Facebook erhielten jeweils ein D. Instagram hingegen wurde mit einem F, also einer glatten 6, abgekanzelt und erhielt somit die schlechteste Note aller untersuchten Plattformen. Die Organisation Ultraviolet setzt sich für Feminismus und kulturellen Wandel und gegen Sexismus in jeglicher Form ein.
What do you want for Christmas, little boy?
Salesforce prognostiziert wachsendes Online-Shopping in der Weihnachtszeit. Der CRM-Anbieter Salesforce hat seine sogenannten Holiday Predictions für das digitale Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr veröffentlicht und rechnet weltweit mit einem ungebrochenen Wachstumstrend im Onlinehandel. Man rechne für die Monate November und Dezember mit einem neuen E-Commerce-Umsatzrekord von 1,2 Billionen US-Dollar, was einem Wachstum von rund 7% entspreche. Konsumenten müssten sich aber aufgrund von Produktionskapazitäten, Logistikkosten und Arbeitskräftemangel auf Preissteigerungen von bis zu 20% einstellen. Die Salesforce Holiday Predictions basieren auf aggregierten Daten und Aktivitäten von über 1 Milliarde Käufer in mehr als 40 Ländern.
Daily Fun Fact:
Musikalisches Experiment mit Band aus 4 Affen-NFTs. Universal Music meldet sich mit einem spannenden Experiment zurück und präsentiert die virtuelle Band Kingship. Diese besteht aus 4 Mitgliedern des Bored Ape Yacht Club, einer Kollektion von digitalen Kunstwerken, die verschiedene gelangweilte Primaten darstellt. Laut einer Presseaussendung steht das zu Universal Music gehörende Label 1022PM hinter der Gründung der Band, deren Mitglieder aus der NFT-Sammlung von Jimmy McNeil stammen. 1022PM kündigt in seiner Pressemeldung an, die Vision der Band schärfen zu wollen und ihr einen einzigartigen Sound zu verpassen. Dabei werde jedes Mitglied der Gruppe seine eigene Geschichte und Persönlichkeit erhalten, die dann zum Gesamtnarrativ von Kingship beiträgt. Geplant seien unter anderem virtuelle Auftritte im Metaversum. Einen genauen Zeitplan für die virtuelle Band gäbe es derzeit aber nicht.
Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
Die Aktie des Online-Zahlungsabwicklers Wirecard AG mit dem Börsenkürzel WDI wird zum heutigen Montag von der regulierten Börse in Frankfurt entfernt, nachdem sie bereits mit Wirkung zum 24. August 2020 aus dem DAX-Index ausgeschieden war. Als Nachfolger rückte damals Lieferdienst Delivery Hero in den DAX auf. Aus dem gerade erschienenen Quartalsbericht des Lieferdienstes DoorDash kann der Kaufpreis für die Flink-Anteile entnommen werden, die sich DoorDash im Oktober diesen Jahres gesichert hatte. Demnach zahlte das Unternehmen 400 Millionen US-Dollar für 15,6% der Anteile an dem deutschen Gorillas-Konkurrenten. Am Hackeschen Markt in Berlin entsteht offensichtlich der zweite Apple Store in der deutschen Hauptstadt. Apple selbst hatte die Ausweitung der Hauptstadtpräsenz zwar noch nicht offiziell bestätigt, Medienberichte lassen jedoch so gut wie keine Zweifel mehr zu, dass es sich bei dem Großprojekt um einen Apple Store handelt und dass dieser kurz vor der Eröffnung steht. Dazu passt auch der Tweet des auf den Umgang mit edlen Materialien spezialisierten polnischen Inneneinrichters Kontin, der besagt, in Berlin haben wir diese Woche die letzten Arbeiten abgeschlossen. Das Satellitennetzwerk Starlink hat eine neue Satellitenschüssel vorgestellt. Diese ist dünner und leichter als ihre Vorgängervariante und in etwa so groß wie die Antenne der konkurrierenden Internetsatelliteninitiative Project Kuiper. In den USA kann die neue Schüssel bereits bestellt werden. Aufgrund von den Siliziumengpässen hat sich ihre Produktion aber verzögert. Der NBA-Star Kyle Kuzma, mit seinen rund 5 Millionen Followern auf Instagram, einer der größten Stars in der NBA, hat seine Partnerschaft mit Space Runners bekannt gegeben, einem Unternehmen, das auf die Herstellung digitaler Sneakers für Games, Social Media oder das Metaverse spezialisiert ist. Geplant sei demnach eine Kollaboration namens Broken Shoe, in deren Rahmen virtuelle Schuhe von Space Runners lanciert werden, um, laut Co-Founder Dennis Özgür, perspektivisch die größte digitale Fashion-Brand aufzubauen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 15. November. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
So, dann freue ich mich sehr, Daniel Höpfner ist wieder hier von B10. Hallo Daniel.
Hallo Jan, grüße dich.
Ich freue mich sehr, dass du da bist, Daniel. Und wir sprechen über drei richtig coole Themen, aber vielleicht fangen wir mal ganz kurz nochmal mit euch an. Für die, die euch nicht kennen, B10, vielleicht magst du euch nochmal ganz kurz vorstellen.
Genau, gerne. B10 ist ein Frühphaseninvestor mit dem Fokus auf Berliner Tech-Unternehmen. Ja, wir haben sozusagen so den Ansatz, dass wir gerne in Startups investieren, die bei uns in der Nähe sind, weil wir gern hands-on helfen und in der Nähe sind und vorbeikommen, wenn was ist. Und deshalb wird Investment-Fokus auf Berliner Tech-Firmen, aber Tech-Firmen sehr breit. Also von Digital Health über Logistik-Themen, über Robotics, das machen wir verschiedenste Investments, ja.
Ich hatte den Louis Hannemann gerade hier zu Gast von Headline, also ehemals E-Ventures, jetzt Headline. Und der hat mir quasi so das Gegenteil erzählt. Der hat gesagt, sie investieren jetzt zum Beispiel auch in Neuseeland, zum Beispiel ohne jemals dort gewesen zu sein, weil sich das Selbstverständnis von VCs, da eben, dass man vorbeigehen muss vorher und das Team sich mal im Office anguckt, schon fast ein bisschen nachgelassen hat. Ist aber bei euch, höre ich raus, noch nicht so, ja?
Nein, bei uns ist es irgendwie noch nicht so. Also ich glaube, die persönliche Nähe sind ja doch alles irgendwann Menschen am Ende, ist halt schon uns wichtig. Also wir sehen auch, dass es da Veränderungen gibt und dass immer mehr VCs wirklich Deals rein per Zoom-Call machen. Ganz ehrlich, wir sind noch nicht an dem Punkt.
Nee, also das war auch kein Vorwurf oder so. Es war einfach nur, ich finde es ja sehr, sehr, sehr spannend, wie sich das gerade entwickelt, ne, in vielen Bereichen. Aber dann lass uns mal einsteigen. Du hast ja drei Themen mitgebracht und das erste, über das wir sprechen, Ocell, die hatte ich neulich schon mal zu Gast hier im Podcast und fand die mega cool. Ist keine Investmentrunde, wenn ich es richtig verstehe, ist eine Förderung, ne?
Genau, Ocell hat eben 500.000 Förderung vom Land Bayern bekommen und wir hatten es halt rausgesucht, weil wir das Thema so spannend finden. Ja? Also es ist halt ein Thema, was normalerweise von einem belächelt wird, ja, also Landwirtschaft oder Forstwirtschaft. Wenn man aber betrachtet, dass eben fast die Hälfte Deutschlands von Wald bewachsen ist und wir halt auch sehr ambitionierte Klimaziele ja haben, wird der Wald der Schlüssel zum Glück sein sozusagen. Das heißt sozusagen, ein gut gemanagter, gut bewirtschafteter, gesunder Wald kann halt eben 2-3 Mal so viel CO2 aufnehmen wie ein sozusagen nicht gesunder, ja, nicht bewirtschafteter Wald. Und da sind die natürlich perfekt positioniert, weil sie halt eben sich verstehen als, ich zitiere, das Betriebssystem der digitalen Forstwirtschaft. Entschuldigung. Und das ist natürlich schon sehr spannend, ne? Weil du kannst natürlich nur Sachen verbessern, wenn du sie zuerst misst. Und die wollen eben mit Hilfe von Satellitendaten und anderen Daten den Wald sozusagen vermessen und eben dann entsprechend digitale Tools der Forstwirtschaft zur Verfügung stellen, dass die den Wald auch eben verbessern können. Und das ist ja auch so alles so die ersten Schritte in das ganze Thema Zertifikatehandel, also CO2-Zertifikate. Es gibt Überlegungen, dass sozusagen pro Hektar Wald so und so viele Zertifikate ausgegeben werden. Das ist dann halt auch irgendwann ein richtiges Business und da sind sie natürlich dann super positioniert.
Finde ich mega spannend. Ich hatte die zu Gast hier, glaube ich, so etwa vor einem halben oder vielleicht vor 4 Monaten oder so. Und da haben sie gerade ihre Seed-Runde abgeschlossen, auch mit Better Ventures. Die sind ja auch regelmäßig hier zu Gast als Experten, die Tina Dreimann. Und ich finde, das ist ein super Thema, was die Nachhaltigkeit angeht. Und es erschließt sich einfach sofort, ne? Weil, wie du es gerade sagst, Thema Wald, also die flächenmäßig, aber auch, ich glaube, wirtschaftlich ist es einfach ein riesengroßer Markt, der da betroffen ist, ne?
Genau. Also jeder, der so ein bisschen was mit Bauen oder so zu tun hat, vielleicht auch einfach im Privaten, hat eine Sache dieses Jahr mitbekommen, wie sich die Baustoffe, vor allem auch die Holzpreise, verdreifacht haben. Also wir reden nicht von 30% mehr, sondern Faktor 3. Und da wurde einem nochmal bewusst, wie man abhängig ist, also auch von solchen natürlichen Rohstoffen wie eben Holz. Und in der Hinsicht, ja, ich glaube, das ist, da kommt beides zusammen. Das ist ein interessantes Business und es macht sozusagen auch was Sinnvolles für den Planeten und für uns alle. Ne? Also deshalb finde ich es auch sehr, sehr spannend. Und was ich immer persönlich auch sehr spannend finde, wenn sozusagen so neue Technologien da genutzt werden. Und wenn ich das richtig betrachte, nutzen die halt Satellitenaufnahmen und weitere Satelliten, also nicht nur Bildaufnahmen, sondern auch aus anderen Spektren, um den Wald richtig zu schätzen. Und da geht es auch in die Richtung, dass man mittelfristig schätzen werden wird, wie viele Bäume stehen dort, haben die den richtigen Abstand. Das ist schon echt interessant, ja.
Genau, so Klimaresistenz habe ich mir irgendwie aufgeschrieben, ne? Wollen die bei den Wäldern irgendwie erreichen. Ich finde es total interessant, dass das Bayerische Wirtschaftsministerium also dieses Förderprogramm da in Höhe, ich glaube, das ist die Hälfte der Projektkosten, die übernommen haben von dieser Weiterentwicklung der Software, finde ich irgendwie toll. Also ich meine, ich bin eigentlich kein Freund von Fördergeldern, aber an der Stelle irgendwie fühlt sich das, ja, ich weiß gar nicht warum, es fühlt sich aber richtig an, ne?
Es fühlt sich in dem Bereich, wie du schön sagst, richtig an. Ne? Also es wurde schon viel Fördergeld für echt Schlechteres ausgegeben. Ja, und das mit einem Lächeln sozusagen. Also das ist wirklich eine super Idee. Und sie haben ja auch sozusagen Investoren an Bord, das sozusagen mit einem entsprechenden wirtschaftlichen Fokus, das zu treiben, das Thema. Und wenn dann noch zusätzliche Fördergelder kommen vom Land Bayern, die ja auch einen großen Anteil am Wald haben, ist es auf jeden Fall sinnvoll. Also mit denen kann man nur sagen, weiterhin viel Erfolg. Und das das Gute und Sinnvolle mit den interessanten und hoffentlich wirtschaftlich erfolgreichen zu verbinden, ist halt super.
Und dann lass uns mal zum nächsten Thema, wenn ich es richtig sehe, wir eigentlich gehen wir heute so treppenweise, wird es immer teurer quasi die Bewertung, ne? Wir gehen jetzt zu Spotify, ja. Und da vielleicht auch schon der Spannungsbogen, was könnten danach noch kommen, aber das wird auch gleich noch spannend. Aber Spotify hat angefangen, in eigene Inhalte noch mehr zu investieren, ne?
Genau, meine Spotify ist ja bisher ein, sag mal so, typisches Plattform. Game sozusagen. Das heißt sozusagen, die akquirieren hintenrum kleine und große Künstler, entweder direkt oder über große Musikverlage, haben jetzt aber angefangen, und das ist halt ganz spannend, einen großen Hörbuchanbieter zu kaufen. Und der heißt Findaway. Und das ist sozusagen einer der größten Hörbuchkataloge, die es gibt, ja, ein großes amerikanisches Unternehmen. Und da sieht man halt, dass das Spotify, das denen schon bewusst ist, es gibt natürlich auf der bunten Unterhalten in Unterhaltungs also Zeitscheibe von 24 Stunden minus Schlaf und Essen arbeiten nur bedingt Platz und eben gerade im Zuge von immer mehr Podcast und dass das Thema Audio immer relevanter wird, verstehen die sich so, dass die halt sagen, wir wollen mehr von der Attention eines Menschen haben und sagen, lass uns eben Hörbücher mit reinbringen. Und ich meine, mit Audible, was ja zu Amazon gehört, haben sie da ja auch einen entsprechenden Wettbewerber und Konkurrenten. Aber ich glaube, Spotify mit der Masse an Kunden, die die haben, sind natürlich super positioniert, sich da zu verbreitern. Ja, und das ist wirklich spannend. Also, weil sie halt auch in eigene Contents gehen. Ne? Das ist so ein bisschen wie bei Netflix. Am Anfang waren sie ein reiner Distributor und immer stärker gehen sie dann in die Wertschöpfungskette rein. Also, wenn ich sozusagen, eine Abschätzung machen würde, dann würde ich sagen, dass eben Spotify in spätestens 2 Jahren eigene Podcasts, weil sie haben jetzt schon eigene Podcasts, die sie sozusagen bezuschussen, aber dass sie jetzt wirklich komplett eigene Podcasts, eigene Hörbücher produzieren und noch viel weiter in die Value Chain reingehen.
Total. Also bin ich 100% bei dir. Ich glaube, wenn man es mit Netflix vergleicht, jetzt kenne ich die Deals bei Netflix zu wenig, aber ich glaube, Netflix hat ja primär nicht ein Pro-Stream-Modell, sondern ich glaube, die kaufen Lizenzen im großen Stil ein und dann wird das eben über Jahre hinweg auf der Plattform distribuiert. Bei Spotify ist, glaube ich, der Knackpunkt, dass sie halt irgendwie von jedem gespielten Song einfach hinterher sehr viel abgeben müssen. Ne? Und ich glaube, das macht natürlich die eigenen Inhalte hinterher noch viel attraktiver, weil da müssen sie einmal investieren und können dann quasi ihre Reichweite einfach ausschöpfen, ne?
Genau, richtig. Also und eben, du hast ja nur eine begrenzte Zeit, die du eben Sachen hörst als Mensch. Ne? Und wenn du es schaffst, das natürlich mit so ein-, zweistündigen Hörspielen oder Hörbüchern zu füllen, hast du natürlich sozusagen einen Kunden, der hat einen Value und nutzt sozusagen die Spotify-App, also hat auch die Intention darauf, aber du hast halt weniger, wie du schon richtig gesagt hast, Pay-per-Stream-Sachen, wo du halt hintenrum mal halt dauernd was bezahlst.
In einem Artikel, den ich darüber gelesen habe, da stand so im Nebensatz irgendwie, es wäre noch nicht klar, ob das Teil von dem normalen Payment, also von dem monatlichen Payment-Modul ist, was dann Spotify da ab, wie sagt man das überhaupt, von dem normalen Abo, was man abschließt, ja, weil das kann natürlich auch nochmal sein, wenn man sich jetzt Audible anschaut, ich glaube, bei Audible ist das Abo teurer und du bekommst ja sogenannte Coins oder sowas du kriegst quasi keine Flatrate im Vergleich jetzt zu Spotify, sondern du musst das in irgendeiner Form einlösen gegen ein oder zwei Hörbücher, die du dann dafür bekommst. Das ist natürlich auch nochmal spannend, wenn jetzt Spotify versucht, einfach den Umsatz pro Kunden, pro Hörer, finde ich, nochmal nach oben zu schrauben. Ne?
Genau, also ich glaube auch, dass sozusagen es ist natürlich schwer im Musikbereich jetzt, ich sag mal, Premium-Inhalte zu definieren. Ne? Also dann fängst du auf einmal an zu sagen, die Musik ist mehr wert als die andere Musik, wird schwer. Aber mit solchen neuen sozusagen Rubriken ist es natürlich ideal. Wenn du halt sagst, die neue Rubrik sind eben Hörbücher, also Audiobooks, dann kannst du natürlich sagen, pass auf, das kostet halt nochmal auf wie 7,99. Ich meine, bei bestimmten Streaming-Anbietern, da wird es ja so gemacht, dass du dann, wenn du es schneller haben willst, zahlst du halt nochmal extra. Ne? Wenn du sagst, ich will nicht warten, ja, sondern ich will es jetzt sehen, zahlst du entweder für den Film nochmal extra oder du hast sozusagen so eine Plus-Mietschaft, wie bei Disney, wo du einfach dann früher an Sachen rankommst. Das ist bei Musik natürlich nicht das gelernte Verhalten, weil du natürlich bei Spotify erwartest, wenn irgendwie, ich sag's mal mit einem Lächeln, die neuen ABBA-Hits rauskommen, dass sie ab nächsten Tag auch verfügbar sind. Also brauche ich halt neue Modelle. Und neue Modelle sind auf jeden Fall Audiokataloge. Später werden es vielleicht auch Interviewreihen werden oder sowas. Oder irgendwelche Learning-Inhalte. Ich glaube, da ist noch lange nicht das Potenzial ausgeschöpft. Ich glaube, da wird man noch viel mehr machen können, um sozusagen die Nutzer und Hilfe von Audiosachen eben zu educaten und zu unterhalten.
Neulich ging ja durch die Presse, dass TikTok seine Algorithmen-Engine lizenziert. Und da hatte ich dann neulich irgendwie gedacht, ob nicht MTV nochmal irgendwie so einen Angriff machen könnte und sagen könnte, naja, wir können ja im Prinzip eigentlich MTV nochmal aufs Smartphone bringen. Und das könnte ja wiederum eigentlich ein ganz spannender Angriff nochmal auf Spotify sein, ne? Dass du plötzlich anfängst und sagst, naja, die Leute wollen ja eigentlich nicht nur hören, die wollen ja eigentlich auch, also zumindest die jungen Leute wollen ja auch die Videos dazu sehen. Ne?
Ja, wenn ich meine Tochter mir angucke, die lässt YouTube laufen. Ne? Also da läuft sozusagen das Video. Und die Musik, das ist sozusagen so ein bisschen wie bei uns damals das MTV. Also das ist quasi das gleiche Verhalten, wie ich irgendwie vor 20, 30 Jahren hatte, dass du halt den Fernseher anmachst, jetzt machst du YouTube an und lässt halt laufen am Nachmittag, so ein bisschen als Hintergrundgeräusch. Und das auf jeden Fall ist das eine Potenzial. Jetzt gibt es natürlich zwei Überlegungen. Erstens, vielleicht ist das ja schon YouTube. Vielleicht muss man nicht nochmal sich ausdenken. Oder es hat wirklich jemand nochmal die Traute und das Geld, das in den Markt zu drücken. Also ich habe vor kurzem selber in unserem Imbiss stand ich abends und da lief oben in der Ecke so ein Fernseher mit Musikvideos und da habe ich auch überlegt, das ist halt echt lange her, dass ich mal wirklich ein Musikvideo gesehen habe. Also, und eigentlich ist das ja auch eine nette Unterhaltung, ne? Weil es ist jetzt nichts, das ist jetzt nichts Bahnbrechendes, aber das ist halt leichtes Entertainment. Warum nicht, ja? Aber die Zeiten sind eigentlich vorbei. Mal gucken, ob es noch jemand schafft.
Total, ne, ist total vorbei. Ist aber jetzt so ein Spotify zum Beispiel könnte ja auch sagen, wir machen das einfach so als Add-on-Geschäft nochmal, bringen das in eine separate App und nutzen quasi die Kontakte und die Lizenzen, die wir haben, einfach noch im Videobereich. Ne? Also mir geht es eigentlich wie dir. Ich hatte nur gedacht, im Prinzip, dieser Markt liegt so ein bisschen brach. Ob YouTube jetzt die richtige Antwort darauf ist, weiß ich nicht, weil ich weiß gar nicht, ob sie algorithmisch so viel können wie so ein TikTok oder sowas. Ne? Und gerade das Entdecken von neuen Artists und sowas funktioniert ja auch so ein bisschen eben. Und auch, ich glaube, das Geschäftsmodell von neuen Artists hat ja sehr viel mit der visuellen Präsenz zu tun. Ne?
Also Entdeckung ist auch, also der größte Kritikpunkt von mir bei Spotify ist, dass man eigentlich darüber keine neue Musik entdeckt. Also man bewegt sich in seiner Bubble und dreht sich so ein bisschen im Kreis. Und bekommt halt sehr, sehr ähnliche Musik angezeigt. Also man entdeckt wenig Neues. Ne? Für mich immer noch einer der Hauptgründe, wo ich auch ab und zu noch Radio zu hören, weil du sonst wirklich immer das Gleiche hörst. Ja? Also wie so eine Heavy Rotation nach dem Motto. Das heißt, wenn sie das verbessern, und da ist natürlich TikTok auf jeden Fall weit führend, also jeder, der mit TikTok schon mal so ein bisschen rumgespielt hat, kriegt mit, wie man sich in solchen Mini-Flicks sozusagen echt verlieren kann.
Total, ja.
Und dann irgendwie auf einmal eine Dreiviertelstunde um ist und man hat überlegt, was man eigentlich jetzt die letzte Dreiviertelstunde gesehen hat, außer Hunde, Katzen und irgendwelchen anderen Schmarrn. Und, aber die schaffen es halt, also dich da wirklich also einzu grabben, ja, und reinzuziehen.
Das hat die Qualität vom Algorithmus, ne?
Ja, genau. Und das combined irgendwann mit Spotify, das kann nochmal interessant werden.
Und jetzt sind wir quasi schon im chinesischen Raum, wenn man möchte. Jetzt haben wir eigentlich eine wundervolle Brücke zum nächsten Thema noch, ne?
Genau, wir reden wieder von großen Zahlen und von einem meiner eigentlich Lieblingsthemen, weil wir haben fast jedes Mal mindestens ein Thema aus der Kryptowelt dabei. Und diesmal ist es Binance. Ja? Wir haben vor kurzem schon gesprochen über den Börsengang von Coinbase mit wirklich auch beeindruckenden 100 Milliarden Bewertung. Aber man kann da wirklich noch mal was rauflegen, wo man schon immer glaubt, geht denn noch mehr? Geht denn wirklich noch mehr? Ja, also es gibt bei Binance sozusagen Gerüchte, wo die halt eben über Bewertung gerade diskutieren, dass die halt jetzt in Richtung 300 Milliarden unterwegs sind. Ja, also das muss man sich halt auch echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine Firma, die halt, wie gesagt, eine Website betreibt und ein paar Apps hat, womit man halt sozusagen Kryptowährungen tauschen und anlegen kann. und eben auch den neuesten Hotshit in dem Bereich, sogenannte NFTs, das heißt sozusagen nur so digitale Bilder, ja, die sozusagen nur einmal oder fünfmal irgendwie existieren, kann man dort auch kaufen. Und die haben es auch wirklich geschafft, dass die mit ungefähr 300 Milliarden bewertet werden. Aber so mal so zwei, drei Zahlen. Jetzt hier Anfang November gab es, haben die mal so typische Zahlen veröffentlicht, wie viel Trading-Volumen die haben. Also wie viel wird da sozusagen pro Tag gehandelt. Und da reden wir bei Binance halt von über 25 Milliarden US-Dollar Trading-Volumen am Tag.
Gibt's doch gar nicht.
Ja, am Tag. Also die traden über 1 Million pro Sekunde. Also wird man mal so ein Gefühl hat. Wenn man sich dann überlegt, dass hier sowas wie Transferwise und Börsengang gemacht haben und sagen, wir haben irgendwie Transfervolumen von, ich glaube, 5 oder 7 Milliarden im Monat, dann sieht man auch mal so ein bisschen die Korrelation. Und dann versteht man auch, warum Binance so hoch bewertet ist. Also als Vergleich, also Coinbase, die mit 100 Milliarden bewertet sind, haben ein Fünftel des Trading-Volumens. Ne? Also sie sind bei ungefähr 5 Milliarden im täglichen Trading-Volumen. Und das ist dann halt echt beeindruckend. Also wo du sagst, wo geht denn das hin? Ne? Oder Kraken, also auch so eine Börse aus Amerika, die hat halt irgendwie etwas mehr als 1 Milliarde pro Tag. Und wenn man diese Vergleiche sieht, dann versteht man sehr schnell, dass Binance so hoch bewertet ist. Man muss aber auch dort ein großes Aber hinterher sagen. Und zwar, Binance ist halt, ich glaube, das geht auch nur in diesem Markt, also in diesem Kryptomarkt, ist eine Firma, also wenn du mich jetzt fragen würdest, sag mir doch mal, wo die Firma sitzt, würde ich jetzt irgendwie rumstottern und dir keine Antwort geben können, weil so interessant und verrückt das klingt, die Firma hat kein Hauptquartier.
Ja, also wirklich,
die,
ja?
Nein, also das ist auch das größte Problem, weil die manche sagen, sie sitzen mit ein paar Firmen auf hier British Virgin Islands, mit ein paar Firmen sitzen sie in China, mit ein paar Firmen sitzen sie in anderen Offshore-Gebieten. Was es auch so schwierig macht, der Regulation. Ne? Also unter welches Recht fallen sie und wer ist für sie verantwortlich? Das war eine Zeit lang ganz interessant und sag's mal aus Sicht der Gründer und Inhaber halt auch ganz sexy, weil sie sich halt um viele Sachen einfach nicht kümmern mussten und einfach immer so durchgerutscht sind. Jetzt ist aber so, dass sie natürlich von verschiedensten Seiten auch ein bisschen Gegenwind bekommen, weil sie einfach zu groß werden und zu relevant sind. Und ab einer gewissen Größe bist du halt natürlich auch schon systemkritisch. Und gerade mit so einem Blick rückblickend hier auf die Lehman-Krise und andere Krisen sind natürlich die Staaten der Welt schon bemüht, solche Systemkritiken, also so eine Systemrisiken sehr früh kritisch zu betrachten. Ne? Die wollen das jetzt auch. Also Binance sagt selber, sie würden jetzt gerne irgendwie reguliert werden, unter irgendeine Regulation fallen, dass sie sozusagen weiter wachsen können, weil auch das ist interessant. Ungefähr, naja, 2-3% der Weltbevölkerung nutzt halt erst aktiv irgendwelche Cryptocurrencies. Das heißt, sie wissen, um sozusagen den Massenmarkt zu erreichen, brauchen sie aber gewisse Mindestlevel an Sicherheit und Regulation, sonst macht der Normalbürger das nicht. Also suchen die jetzt ganz aktiv den Dialog, um reguliert zu werden. Ja? Aber eben, also, um was es erstmal ging, war sozusagen zu sehen, was für Volumina da gerade laufen. Ne? Also wir hatten 25 Milliarden pro Tag Volumina, Bewertung aktuell ungefähr 300 Milliarden. Und sollten die jetzt wirklich reguliert werden und eine Struktur finden, dann haben die halt ein Wachstum, was erstmal noch offen ist. Und dann wird es halt irgendwann auch nochmal einen Börsengang geben, der, glaube ich, nochmal richtig zum Ohrenschlag anführt, ne? Wo du halt wirklich nochmal sagst, was ist denn da eigentlich los? Ne?
Ist ja hochinteressant. Ja, ich hatte sie in China verortet oder Hongkong, dachte ich ursprünglich, aber habe auch gerade geguckt, wenn du gesprochen hast bei Wikipedia, ich habe das noch nie gesehen, dort steht tatsächlich, Sitz ist unbekannt. Ja? Das ist also das, also selbst in Wikipedia weiß nicht ganz genau, wo sie die einordnen sollen. Zu den Zahlen, gerade noch zu Coinbase habe ich parallel noch geschaut, Daniel, nur, dass wir es richtig einordnen, 73 Milliarden habe ich hier stehen, oder 74 Milliarden Stand heute. Die sind aber jetzt zum ersten Mal gerade wieder über Ausgabekurs. Also die hatten ja so einen ziemlichen Dip, ne? Die, als wir gesprochen hatten, wussten wir noch damals nicht, wie groß die mal werden. Da hatten sie sehr große Ambitionen und sind dann, glaube ich, aber erstmal eingebrochen. Haben sich aber jetzt berappelt, ne? Und ich glaube, generell kann man sagen, dieser Markt ist auf jeden Fall gekommen, um zu bleiben, ne?
Auf jeden Fall. Also die 73 Milliarden ist sozusagen die Marktkapitalisierung, die du da gerade sozusagen zitierst. Ich glaube, die sind an die Börse gekommen, wenn ich mich recht erinnere, mit 100 Milliarden US-Dollar war es ungefähr, ne? Und genau, also die sind gut gewachsen und sind dann, aber jetzt, das ist so natürlich auch das Problem von solchen Firmen teilweise, sozusagen so Opfer ihres eigenen Wachstums geworden. Das heißt, die ersten zwei Quartale waren so immens hoch, dass alle dachten, es geht jetzt für immer so weiter. Und das letzte Quartal war halt einfach nur normales Wachstum. Und da ist dann wirklich der Kurs runtergerutscht, ne? Weil alle gesagt hatten, was ist denn jetzt los? Ne? Und in der Hinsicht, ich glaube, das ist auch alles noch am Anfang. Also auch bei Coinbase gibt es Hinweise darauf, dass sie jetzt auch in diesen Bereich digitale Kunst, also diese NFTs kommen, wird von allen groß erwartet. Ich meine, die haben über 70 Millionen registrierte Nutzer. Das heißt, die haben natürlich auch eine entsprechende Marktmacht. Ne? Also das wird halt, da kommt noch viel. Und ich glaube auch, also Krypto ist nicht nur irgendwie zocken mit Coins, ja, wie manche glauben, sondern es ist halt eine technologische Veränderung, so wie Cloud Computing vor 15 Jahren. Ja, also das heißt, es wird als technologische Basis uns für immer begleiten. Ja.
Und ich glaube, also war ja jetzt gerade letzte Woche oder sowas, ne, dass der Kryptomarkt an sich ein Volumen hat, glaube ich, weltweit eine Marktkapitalisierung erstmals von über 3 Billionen Dollar war das, glaube ich. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Da hat man schon gesehen.
Nee, schon,
genau. Ja, ne, da sieht man schon, also die Kurve geht da die ganze Zeit nach oben. Und ich glaube, da hast du so Unternehmen wie Binance oder auch Coinbase oder sowas, die da erstmal auch, ich meine, die sind ja gewissermaßen abhängig vom Gesamtvolumen und wachsen da aber eben natürlich auch mit, weil es gibt dann auch nicht so viele Ernstzunehmende. Du hast Kraken noch genannt, also wahrscheinlich gibt es, weiß nicht, weltweit so 10, 15 Player momentan, die ernstzunehmend sind, ne, in der Größenordnung. Also das ist schon, glaube ich, einfach, also wir geben ja hier keine Investment-Tipps ab und in Binance kann man eh noch nicht investieren.
Aber genau. Das ist noch ein anderes, genau. Also das ganze Thema Krypto ist halt hochspekulativ. Ne? Also das muss man halt auch sehen. Ich meine, jetzt, wenn alle sagen, der Bitcoin geht von einem All-Time-High zum nächsten, sind immer alle ganz clever. Aber wir hatten auch Zeiten, also wo der Bitcoin Anfang des Jahres ungefähr bei einem Fünftel standen, alle geheult haben und gefragt haben, ob das jemals wieder hochgeht. Also deshalb muss man da erstens genau no financial advice und zweitens muss man da wirklich genau hingucken. Man kann sich da mal vortasten und mal mit, ich sag's mal bewusst, so ein bisschen Spielgeld, als wenn ich irgendwie Freitagabend mal weggehe, mal ein bisschen was machen, ja, um mal so ein Gefühl für diesen Markt bekommen. Aber das ist halt eben, das ist natürlich jetzt hochspekulativ. Und wie du gesagt hast, es gibt verschiedenste andere Börsen, aber auch da ist es halt so, die meisten kennt man halt in Europa fast gar nicht. Ne? Also das Thema ist in Asien schon viel, viel weiter. Da gibt es halt alle möglichen Börsen, wo die können wir quasi schwer aussprechen, da ich jetzt mal. Ja? Also, aber eben, es ist hier, um zu bleiben. Das sehe ich auch so.
Genau, ne? Und diese ganzen NFT-Themen, ich glaube, das wird auch nochmal spannend. Das ist ja jetzt noch mehr am Anfang. Ich glaube, da so von außen betrachtet, es gibt ja sowas wie OpenSea und so weiter, ne? diese großen Marktplätze. Ich glaube, da gibt es sehr viel Fraud gerade, ist so mein Eindruck, ne? Dass man noch nicht, man hat noch nicht diese Rechtssicherheit. Und da sind wahrscheinlich so Unternehmen wie zumindest mal Coinbase, weil sie ja schon reguliert sind, oder dann vielleicht später auch mal ein Binance eigentlich willkommene Marktteilnehmer. Ich will jetzt nicht in OpenSea dazu nahe treten, aber man hat immer wieder das Gefühl, da tauchen Leute irgendwie mit Geldern ab, wo man sich aber fragt, na, ob dieser Markt wirklich schon reif ist für die große Masse, ne?
Genau, ich meine, es ist, glaube ich, so ein bisschen wie in dieser Sturm- und Drang-Phase von eBay, ne? Also wo, glaube ich, sich jeder auch noch daran erinnert, dass es dort irgendwie Armani-T-Shirt für 10 Euro gab, ne? Wo du sagtest, irgendwas kann daran jetzt auch nicht stimmen, ne? Oder irgendwie, keine Ahnung, Apple-Ladegeräte für 20. Und dann kommen die halt und dann ist irgendwie Apple falsch geschrieben auf dem Ladegerät, wo du weißt, okay, gut, das ist jetzt nicht das, was ich erwartet habe.
Oder
das
ist nur ein Fotopaket, ne?
Ja, genau. Also deshalb musst du sagen, das ist, wie du richtig gesagt hast, das ist halt sozusagen noch am Anfang. Und da muss man aufpassen, auf jeden Fall. Also da kann man jetzt auch keinen raten, einfach so loszugehen und mal wie wild irgendwas zu kaufen. Also auch dort langsam sich belesen. Es sind halt interessante Themen. Ne? Also auch die Kunst, ich meine, es gibt die Sätze ja, alles, was digital werden kann, wird digital. Bei bestimmten Sachen dauert es länger. Wir hatten heute in unserem Gespräch ja das erste, was wir hatten, war das Thema Forstwirtschaft. Ja, da hätten, glaube ich, auch alle oder viele geglaubt, das dauert noch viel länger, dass das digital wird. Und ähnlich ist es halt auch mit Kunst, ne? Wo alle gesagt haben, naja, Kunst ist halt eben ein gemalte Leinwand an der Wand. Naja, und es wird halt auch dort zieht das Thema Digitalisierung ein. Natürlich auch mit allen Vorteilen, ja, also so Transferierbarkeit und so weiter, als auch Nachteilen. Ne?
Ich glaube, man muss sich einfach nur bewahren, also es hat ein bisschen was von Glücksspielcharakter momentan noch, glaube ich, ne? Und deswegen, wenn man sich da beliest und auch sich selbst davor bewahrt, jetzt irgendwie zu viel Geld in die falschen Dinge zu investieren, ist das, glaube ich, ein hochspannender Markt. Aber ja, ich glaube, wir behalten den Blick, Daniel, und ich freue mich, wenn wir das immer wieder mal von Zeit zu Zeit hier quasi aufgrund von aktuellen Themen nochmal besprechen dann. Ja?
So sieht's aus.
Super. Ja, cool. Also dann danke, dass du da warst, Daniel. Ich fand es hochinteressant, muss ich sagen. Waren drei richtig coole Themen und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ja?
Bis bald und bleib gesund. Tschüss.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, damit sind wir durch für heute Vormittag. Das war Daniel Höpfner von B10. Ich fand's super, ich hoffe ihr auch. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung auf LinkedIn, Instagram, Twitter oder dem Medium eurer Wahl. Oder denkt einfach mal dran, wer in eurem Bekannten- oder Freundeskreis von diesem Podcast erfahren sollte. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn wir uns nachher wieder hören. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Thomas Dieste, dem Co-Founder und CCO von Emberscript. Ich habe es ja vorhin gesagt, da geht es um das Thema KI-gestützte Untertitel und Transkriptionen für die Videoindustrie. Und dann um 16 Uhr Lea Frank, sie ist Co-Founderin und CEO von Anyble. Und da geht es, wie gesagt, um das Riesenthema der Kassenbonvermeidung oder zumindest der papiergestützten Kassenbons. Ist ein Thema, das auf jeden Fall in die digitale Welt überführt werden kann. Und wie das klappen kann, das hört ihr nachher hier um 16 Uhr. So, vielen Dank fürs Zuhören und ja, hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.